HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Christiane Hillebrand und mit einem Beitrag von Paula Stiegler. In der Hörbuchzeit geht es um einen großen Sommer, um die Heldentaten des Herkules. Und wir stellen Ihnen heute zwei Hörbücher der Hörbuchbestenliste vom September vor und können dabei in alten Hörspielen der Rundfunkarchive schwelgen. Eine Box mit Hörspielen zu Romanen und Erzählungen von Dostojewski ist mit dabei. Und wir beginnen mit Hörspielen zu den großen Komödien von Molière. Molière, die große Hörspieledition. So heißt diese Box mit 7 Hörspielen von Stücken Molières. Dorothee Meyer-Karweg, welche Werke sind denn in dieser Box enthalten?
Ja, das sind schon die bekanntesten seiner Stücke. Also es sind insgesamt Produktionen verschiedener Rundfunkanstalten aus den 50er bis 80er Jahren. Dabei ist der eingebildete Kranke, der Menschenfeind, die Schule der Frauen, Don Juan, der Geizige, der Bürger als Edelmann und Tartüff. Molière ist ja 1622 geboren. Im kommenden Jahr ist das also 400 Jahre her und dazu ist dann jetzt schon diese Box erschienen. Geordnet sind die Hörspiele nach ihrer Entstehungszeit. Daher finden wir der eingebildete Kranke vom Süddeutschen Rundfunk, also heute SWR, aus dem Jahr 1953 auf der ersten CD vor, obwohl es das letzte Stück von Molière war, bei dessen Aufführung er dann auch zusammenbrach und kurz darauf starb. Und das neueste Stück ist von 1980 vom Südwestfunk, heute ebenfalls eben SWR.
Das sind ja wirklich alles bekannte Titel. Was meinen Sie, warum sind die Stücke von Molière immer noch so beliebt?
Naja, weil er die menschlichen Schwächen so wunderbar aufs Korn nimmt. Und es ist ja so, dass wir uns in den vergangenen 400 Jahren seit seiner Geburt nicht groß geändert haben. Also wir sind noch immer geizig, wehleidig, eitel, bigott, rücksichtslos und all das entlarvt Molière eben. Und wir lachen, weil wir uns im besten Falle selbst ertappt fühlen und im schlechteren Fall nur unsere Nachbarn in den Stücken erkennen. Und Molière geht dabei nicht gerade sanft, nicht begütigend und verzeihend vor, sondern ist ganz schön schonungslos und zynisch. Das heißt, man erschrickt und das Lachen ist dann die Möglichkeit, den Schrecken zu verdauen.
Dann schauen wir doch mal, ob wir uns jetzt gleich selbst erkennen. Aus welchen Stücken haben Sie denn Ausschnitte für uns mitgebracht?
Einmal aus Der Menschenfeind vom NDR aus dem Jahr 1953 und aus Der Bürger als Edelmann vom SWR von 1979. Und beide habe ich ausgewählt wegen der wunderbaren Besetzung. Also kommen wir mal zunächst zum Menschenfeind. Regie führte hier Wilhelm Semmelroth. Im Mittelpunkt steht, jetzt nochmal zur Erinnerung, der Idealist Alceste, gespielt von Bernhard Minetti. Der mag keine Heuchelei, also dieser Alcest, und sagt immer gerade heraus, was er denkt. Dummerweise liebt Alcest ausgerechnet eine junge Dame, Sally Mann, die sich gern mit adeligen, heuchlerischen Männern umgibt und selber auch ein Lästermaul vor dem Herrn ist. Und deren ältere Freundin, gespielt von der wunderbaren Elisabeth Flickenschild, ist jetzt selbst in Alcest verliebt und erzählt diesem, dass auch er von Selimens Lästerzungen nicht verschont blieb. Und dazu hören wir jetzt mal einen Ausschnitt eben mit Bernhard Minetti und Elisabeth Flickenschild.
Darf ich indes ein Wort noch sagen von ihrer Liebe? Ach, ich muss es tief beklagen, dass ihr Gefühl so stark, so edel und so rein, die keine, die es mehr verdienen dürfte, Wein, ein schöneres, reineres Glück von Herzen wünscht ich ihnen, denn ihrer unwert ist die Dame, der sie dienen.
Vergessen Sie nicht ganz, wenn Sie mir dies bekennen, dass Sie die Dame sonst noch Ihre Freundin...
Das leugne ich nicht, doch lässt mich länger mein Gewissen nicht schweigend zusehen, wie Sie Unrecht leiden müssen. Ich sage es frei heraus, noch ist es nicht zu spät. Sie sollen wissen, dass man schändlich Sie verrät.
Madame, der Freundschaftsdienst, den Sie damit verrichten, muss einen Liebenden, so meine ich, tief verpflichten.
Wohl nenne ich Freundin Sie, doch rede ich frei und wahr. Unwürdig ihrer ist die Dame ganz und gar, und ihre Zärtlichkeit ist eitel Hohn und Spott.
Das kann wohl sein, Madame. Die Herzen sieht nur Gott. Mir aber scheint, dass man mehr Menschlichkeit bezeugt, wenn man derartige Vermutungen verschweigt.
Ist Ihnen lieber, der Betrogene zu sein, sage ich Ihnen fort nichts mehr. Das ist auch leichter.
Nein, die volle Wahrheit kann ein tapferes Herz ertragen. Doch nicht die Zweifel, die im Finstern an ihm nagen. Die Wahrheit scheue ich nicht. Ich wünsche nur, dass man mir nichts gesteht, was man nicht klar beweisen kann.
Bernhard Minetti ist hier der Sprecher, haben Sie gesagt. Ich muss gestehen, ich habe ihn hier gar nicht erkannt.
Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich kenne nämlich vor allen Dingen seine Altersstimme. Aber hier ist er eben auch erst Ende 40 gewesen. Mhm. Elisabeth Flickenschild, dafür ist ja unverkennbar mit ihrem rollenden R. Und wie sie hier dieses intrigante Miststück spielt, das ihre Freundin denunziert, um selbst allerdings erfolglos ans Ziel zu kommen, das ist einfach großartig.
Ja, kommen wir noch zu dem zweiten Stück, Der Bürger als Edelmann. Worum geht es darin jetzt nochmal genau?
Der Bürger als Edelmann ist hier als Hörspiel von 1979 zu hören. Darin will ein wohlhabender, aber ziemlich einfältiger Geschäftsmann, Monsieur Jourdain, gespielt von Hans Kaninenberg, in Adelskreise aufgenommen werden. Und um sich beim Adel nicht zu blamieren, stellt er einen Musiklehrer ein, einen Philosophen, einen Fechtmeister und einen Schneider, der ihn neu einkleidet. Und alle vier versuchen, den einfältigen Mann so richtig schön auszunehmen. Seine hübsche Tochter Lucille liebt einen bürgerlichen Cleont und er sie. Und als der jetzt beim Vater um die Hand anhält von dieser schönen Tochter, wird er schnöde zurückgewiesen, was die Ehefrau, gespielt von Rosemarie Fendel, mitbekommt. Und dazu hören wir ebenfalls einen Ausschnitt.
Das sieht ja wieder einmal ähnlich. Ich habe zufälligerweise mit angehört, wie du diesen netten jungen Mann abgewiesen hast. Du kennst ihn doch
du
gar nicht.
Du hast also das Tier gehorcht.
Das war gar nicht nötig. Du hast ja laut genug gesprochen.
Dann weißt du ja, wie ich über die Sache denke.
Ist dir denn nicht klar, dass du unser Kind todunglücklich machst?
Ich mach sie unglücklich? Ich will doch nur das Beste für sie. Sie soll einmal wenigstens Frau Marquise sein. Das ist das Mindeste, was ich für meine Tochter erwarte.
Du erwartest? So. Was hat dich denn auf einmal so größenwahnsinnig gemacht? Dein Vater war ein einfacher Kaufmann, meiner ebenfalls. Wir sind beide bürgerlich geblieben und sind damit bis jetzt ganz gut gefahren. Warum soll unsere Tochter
Weil
nicht genau
ich mit meiner Tochter etwas Besseres vorhabe, zum Donnerwetter. Mit einem Bürschchen wie diesem Cleon als Schwiegersohn, da würde man sich ja bei Hofe geradezu lächerlich machen.
Dein Ehrgeiz ist ja krankhaft.
Keine Diskussion. Wen Lucille heiratet, bestimme ich. Ich bin schließlich der Vater.
Ein Rabenvater bist du. Du denkst nur an dich selbst.
Ich möchte über dieses Thema nicht mehr sprechen. Lass mich mit allein.
Ja, auch hier führte Wilhelm Semmelroth Regie. Und ich finde es ganz wunderbar, Rosemarie Fendel hier wieder einmal zu hören. Sie ist ja 2013 hier in Frankfurt höchst gestorben. Letztendlich scheitert in diesem Stück Monsieur Jourdain natürlich auch auf ganzer Linie. Er macht sich gnadenlos lächerlich und seine Tochter und ihr Geliebter finden zusammen.
Also man merkt es Ihnen an, das Hören hat Ihnen großen Spaß gemacht.
Ja, unbedingt. Also ich finde diese Box mit diesen Archivschätzen der Rundfunkanstalten durchweg großartig, muss ich schon sagen. Alle Stücke sind wunderbar mit großer Spielfreude inszeniert und viele damals sehr bekannte, ausgezeichnete Schauspielerinnen und Schauspieler machen dabei mit. Zudem ist die schön aufgemachte Box mit einem ausführlichen Booklet ausgestattet, mit Informationen zu den wichtigsten Beteiligten. Also das lohnt sich wirklich. Mir hat die Box viel Freude gemacht.
Und man kann ja auch auswählen, man muss ja nicht alles im Stück hören, sondern die Komödie auswählen, die man hören möchte. Genau. Molière, die große Hörspieledition. Die Sprecherinnen und Sprecher sind Bernhard Minetti, Maria Becker, Rosemarie Fendel, Hans Korte und viele andere. Regie führten unter anderem Gerd Westphal, Wilhelm Semmelroth und Leopold Lindberg. Es sind 8 CDs, 8 Stunden, 23 Minuten Laufzeit zum Preis von 25 Euro. Eine Produktion von SWR, WDR, ORF und vielen anderen Rundfunkanstalten. Und erschienen ist diese Hörbuchbox in der Hörverlag. Das Hörbuch kam übrigens auf den 5. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom September. Und jetzt kommen wir zu einem Hörbuch, das auf den 3. Platz der H2 Hörbuchbestenliste vom September gewählt wurde, die große Hörspieledition Dostojewski. Fjodor Michailowitsch Dostojewski, so sein vollständiger Name, wurde 1821, also vor genau 200 Jahren, in Moskau geboren. Er war der Sohn eines Arztes aus verarmter Adelsfamilie. Dostojewski war Mitglied eines geheimen Zirkels, in dem man über utopischen Sozialismus diskutierte. Und er wurde deswegen zum Tode verurteilt, dann aber begnadigt. Er musste ins Zuchthaus nach Sibirien. Später folgten Auslandsreisen und er veröffentlichte erste Romane. 1863 den Roman Der Spieler. 1866 erschien Verbrechen und Strafe, die erste seiner großen Romantragödien. Dann folgten Der Idiot, Böse Geister oder auch Die Brüder Karamassow. Nach längeren Auslandsaufenthalten starb Dostojewski 1881 in Petersburg. Geboren wurde er vor 200 Jahren also und pünktlich zum 200. Geburtstag kam auch die Hörspielbox heraus. Dostojewski, die große Hörspieledition. Sie erschien beim Verlag DRV, der Audioverlag. Und auch hier wieder die Frage an Sie, Dorothee Meyer-Karwick, was hören wir da?
Ja, hier wurden Romane und Erzählungen von Dostojewski zu Hörspielen umgesetzt, aber es sind bekannte Werke wie Der Spieler oder Weiße Nächte, Der Großinquisitor, Raskolnikow, auch bekannt als Schuld und Sühne oder beziehungsweise eben Verbrechen und Strafe oder auch Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Aber auch ein bisschen weniger bekannte Werke sind dabei, beispielsweise die Erzählung Die Sanfte, die hier als Hörspiel umgesetzt wurde, oder die humoristische Erzählung Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett und andere mehr.
Das sind dann Produktionen aus verschiedenen Jahrzehnten. Aus welchen Jahrzehnten stammen die genau?
Ja, das beginnt auch in den 1950er Jahren, aber hier sind auch durchaus neuere Hörspiele dabei. Viele stammen aus den 1990er Jahren und das neueste aus dem Jahr 2004.
Das ist ja sicherlich spannend, ob man jetzt den Unterschied hört zwischen diesen Jahrzehnten, also wenn man in den 50ern anfängt und dann neuere Produktionen hört.
Ja, das können wir mal am Beispielen gleich begutachten. Wir beginnen mit dem Hörspiel aus dem Jahr 1957 vom WDR, Weiße Nächte. Regie führte Ludwig Krämer und für die Bearbeitung ist Ernst Schnabel verantwortlich. In der Geschichte trifft ja ein junger Mann eine junge Frau in einer der weißen Nächte von St. Petersburg, also in einer dieser Nächte, in der die Sonne in St. Petersburg kaum untergeht. Und wir hören einen Ausschnitt jetzt mit Walter Andrea Schwarz und Gertrud Kückelmann.
Was sind Sie für ein Mensch? Fangen Sie an. Erzählen Sie mir Ihre Geschichte.
Wer hat Ihnen denn gesagt, dass ich eine Geschichte habe? Ich habe keine.
Ja, aber wie haben Sie denn dann überhaupt gelebt?
Ganz ohne alle Geschichten. Ich war immer allein.
Wie meinen Sie das? Sind Sie nie mit anderen Menschen zusammengekommen?
Doch, das bin ich. Aber ich war dennoch immer allein.
Haben Sie mit niemandem geredet?
Nein, mit niemandem.
Und das müssen Sie mir erklären. Oder warten Sie, ich kann es mir schon denken. Sie haben wahrscheinlich eine Großmutter wie ich. Meine ist blind und lässt mich nicht aus dem Haus. Ich habe fast das Sprechen verlernt. Und als ich vor 2 Jahren einen Streich verübte und sie sah, dass sie mich auf keine andere Weise festhalten konnte, da heftete sie mit einer Nadel ihr Kleid und das meine zusammen. Nun sitzen wir beieinander ganze Tage. Sie strickt Strümpfe trotz ihrer Blindheit und ich sitze bei ihr und muss nähen oder vorlesen.
Oh Gott. Aber nein, ich habe keine solche Großmutter.
Und weshalb sitzen Sie dann immer zu Hause?
Ich denke. Ich muss immer zu denken.
Und woran denken Sie?
Och. Aber sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich?
Endlich. Ich dachte, Sie würden es vergessen. Ich heiße Nastjenka. Und Sie?
Michael.
So. Na, und nun sagen Sie mir, woran Sie denken.
Ach. Nastjenka.
Na, Sie müssen es mir sagen.
Ich denke an alles. An den Trojanischen Krieg und an Kleopatra und an Danton und Kolumbus und Anna Boleyn und Rumpelstilzchen und Karl den Großen und die schöne Helena. An sie denke ich auch. An alle.
Man merkt es schon. Michael verliebt sich in diese junge Frau, aber dummerweise ist sie schon vergeben. Das ist eine sehr schöne, sehr melancholische, aber doch auch leichte Liebesgeschichte, eben 1957 inszeniert. Und jetzt als Kontrast hören wir das neueste Stück, dann Ausschnitt davon, und zwar Der Spieler vom SWR 2004 als Hörspiel umgesetzt. Für die Bearbeitung und die Regie ist Beate Andres verantwortlich und es spielen mit Milan Peschel, Christoph Banzer, Sophie von Kessel und andere. Ich fasse auch da nochmal die Geschichte ganz kurz zusammen. Der Hauslehrer Alexei Iwanowitsch will seinem spielsüchtigen Hausherrn, einem russischen General, aus den Schulden helfen, um dessen Stieftochter für sich zu gewinnen. Und er wird dadurch zum Spieler. Alle hoffen dabei gleichzeitig noch auf den Tod der sterbenskranken Tante, die dann plötzlich ebenfalls auftaucht und ebenfalls ihr Glück am Roulette-Tisch versucht. Und dazu ein Ausschnitt.
36.
Babuschka geriet außer sich. Sie schlug sogar mit der Faust auf den Tisch.
So ein Kerl wird nun dieses verdammte Zero, dieses Biest, endlich herauskommen. Wenn's mich das Leben kostet, ich bleib sitzen bis zum Zero. Alexei Iwanowitsch, setz 2 Goldene auf einmal.
Babuschka...
Setz! Es ist nicht dein Geld.
Ich setze 2, Friedrichsson. Die Kugel schoss lange über die sich drehende Scheibe. Endlich begann sie an den Zacken zu springen. Babuschka erstarrte. Sie presste meine Hand. Und auf einmal... Hopp.
Zero.
Siehst du? Ich hab's dir gesagt. Der liebe Gott selber hat mir eingegeben, 2 Goldene zu setzen.
Man warf für Babuschka eine schwere versiegelte Geldrolle auf den Tisch. 50 Friedrichsdor. Und zählte ihr 20 dazu.
Faites le jeu, monsieur. Faites le jeu, monsieur.
Mein Gott, gleich dreht er. Setz, schnell doch, trödle nicht.
Worauf denn, Babuschka?
Auf Zero, wieder auf Zero. Setz so viel wie möglich. Wie viel haben wir im Ganzen? 70, Friedrichsdor?
Um Himmels Willen, Babuschka, an manchen Tagen fällt die Kugel 200 Mal nacheinander nicht auf Zero. Ich versichere Ihnen, Sie verspielen Ihr ganzes Kapital.
Unsinn, setz, was du bloß redest.
Ja, natürlich verliert diese Babuschka zuletzt auch sehr viel Geld. Eine naheliegende, aber schöne Idee, wie ich finde, ist, die Spielsucht hier durch die sich immer wieder drehende Kugel zu demonstrieren. Wenn man das Ganze mit Kopfhörer hört, dann hat man wirklich das Gefühl, diese Kugel rotiert einem im Kopf herum. Und dann gibt's noch diesen an einen Tinnitus erinnernden hohen Dauerton. Also das alles unterstreicht die fiebrige Atmosphäre und Milan Peschel als Hauslehrer gefällt mir ebenfalls gut und auch eben diese Babuschka, gespielt von Jennifer Minetti übrigens, die Tochter von Bernhard Minetti.
Ja, kommen wir jetzt vielleicht nochmal auf diesen Vergleich zu sprechen. Jetzt haben wir diese beiden unterschiedlichen Beispiele gehört. Das letzte aus dem Jahr 2004, davor aus den 50er Jahren. Ich finde, da hört man schon einen sehr deutlichen Unterschied.
Ja, finde ich auch. Also in den 50er Jahren klingen die Stimmen sinnlicher, ein bisschen zaghafter. Die jungen Menschen vor allen Dingen sehr, ja, auf nette Art naiv. Und von der Regie her, ja, die Inszenierung bleibt nah an den Stücken, will ihnen dienen, also damals in den 1950er Jahren. Und bei den neueren Inszenierungen ist es eher so, dass man offensichtlich davon ausgeht, dass man die Stücke kennt. Und man erlebt hier mehr Regietheater. Das heißt, die Regisseure wollen den Stücken stärker ihren eigenen Stempel aufdrücken. Das sage ich mal jetzt so ohne Wertung.
Und wie fällt Ihr Fazit insgesamt aus? Wie hat Ihnen die Box gefallen?
Ja, ebenfalls sehr schöne Entdeckungen, die man hier machen kann. Man hat in der Tat mehr davon, wenn man die Romane und Erzählungen gut kennt. Das Booklet ist ebenfalls sehr ordentlich. Es gibt eine kleine, winzige Einschränkung. Hier werden zwar die Schauspieler genannt, aber nicht immer ihren Rollen zugeordnet. Darum ist es mitunter schwierig herauszubekommen, wer jetzt genau welche Rolle spielt.
Herzlichen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über die große Hörspieledition Dostojewski. Die Sprecher und Sprecherinnen sind Ignaz Kirchner, Eva Garg, Leslie Molten und viele andere. Es sind 10 CDs, 8 Stunden, 50 Minuten Hörzeit zum Preis von 30 €. Erschienen im Verlag DAV, der Audioverlag. Und es ist eine Produktion von verschiedenen Rundfunkanstalten SWR, WDR, NDR, MDR und HR. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur und wir kommen zu einem Hörbuch von Ewald Ahrens. Ewald Ahrens ist Lehrer und Bestsellerautor. Er wurde in Nürnberg geboren, 1965. Er hat englische und amerikanische Literatur und Geschichte studiert und arbeitet als Lehrer an einem Gymnasium in Nürnberg. Seine Romane und Theaterstücke sind mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Alte Sorten stand auf der Shortlist Lieblingsbuch der Unabhängigen 2019 und landete sowohl als Hardcover als auch als Taschenbuch auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Zuletzt erschienen ist von ihm Der große Sommer, der als Hörbuch bei DAV, der Audioverlag, erschienen ist. Paula Stiegler hat sich das Hörbuch angehört. Sie ist Praktikantin bei H2 Kultur und sie stammt ebenfalls wie der Autor aus Nürnberg. Zurzeit studiert Paula Stiegler Soziologie im Master an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie stellt uns jetzt das Hörbuch Der große Sommer vor.
Ein Sommer. Etwas zu heiß, etwas zu lang. Ansonsten ganz gewöhnlich. Und doch ein großer Sommer für Friedrich. Der Jugendliche soll die Ferien bei seinem etwas zu strengen Großvater verbringen. Kein Urlaub, keine Unternehmungen mit FreundInnen, stattdessen büffeln. Im gewitterüberschatteten Schwimmbad trifft er auf dem Sprungturm Beate und verliebt sich zum ersten Mal. Ewald Ahrens erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte aus der Rückblende in die 80er Jahre. Eine Geschichte, die so oder so ähnlich viele erinnern. Torben Kesslers Stimme holt einen sofort rein in die Ferienstimmung. Sie erlaubt ein leichtes Zuhören nebenbei. Man kann als Hörerin auch mal abschweifen, gen Himmel in die Pappelkronen. Bäume und Lichtstimmungen werden zum Hintergrundrauschen. Es passt zum romantischen, fast kitschigen Tonfall, in dem diese erste Liebe erzählt wird. Ein etwas verklärender Tonfall, onkelhaft. Man hört ihm gerne zu, diesem Onkel, der eben hängen geblieben ist an seiner Geschichte, schon zigmal erzählt. Und sie macht trotzdem immer wieder Spaß. Denn es gibt sie durchaus, die spannenden und abenteuerlichen Momente.
Wir beugten uns beide vor, die Arme über dem Kopf, wie der Typ es uns gezeigt hatte. Einfach auf die Zehenspitzen, dachte ich, aber mein Körper tat es nicht. Dann sah ich, wie sich Beate hob und nach vorne kippte. Ich spannte sofort alles an und ließ mich ebenfalls nach vorn fallen. Das Wasser knallte mir auf die Augen und ich dachte nur, was wohl gewesen wäre, wenn ich die Fäuste nicht vor mir gehabt hätte. Dann schoss ich auf den Beckenboden zu, viel tiefer, als ich gedacht hätte. Weit unten im Drehen öffnete ich die Augen und sah Beate in einem Rauschen weißer Bläschen schon wieder hochschwimmen, stieß mit den Beinen kräftig nach unten und tauchte neben ihr auf. Wir schrien beide, schrien ohne Worte irgendwas vor Begeisterung. Wir hatten es geschafft. Wir hatten es wirklich geschafft und auf einmal fühlte sich alles großartig an. Und Beate schnaufte atemlos neben mir, jetzt sollst du mich küssen. Ich glaube, dass ich nie wieder so geküsst habe, dass es nie wieder so einen vollkommenen Augenblick des Rauschs gegeben hat, so eine perfekte Berührung. Beates kühle Lippen, ihr glatter, nasser Körper, ihre lachenden, grünen Augen. Wir ließen uns im Kuss untergehen und es war in Wirklichkeit ein Schweben durchs Wasser auf den Grund zu, küssend, bis wir absolut keine Luft mehr bekamen und zusammen aufstiegen. Das war der wirkliche Anfang dieses verrückten Sommers.
Eigentlich ist es genau die Jugendlichkeit, nach der alle sich manchmal zurücksehnen. Dieses generische Gefühl von jung und frei sein. Nachts in Schwimmbäder einsteigen, Schule schwänzen, Dinge zum ersten Mal tun, sich verlieben. Dann ist da aber auch das Kulissenhafte der Story aus einem noch nicht so lange vergangenen Jahrzehnt. Friedrich und seine Freundin sind in einer analogen Welt unterwegs. Sie sammeln Platten von Iron Maiden und Van Halen. Sie nutzen Telefonbücher und sind Anti-Atomkraft. Sie verwenden Wörter wie Asche für Geld, Rotfront als Grußformel, endbescheuert oder heißes Gerät. Ja, so wird da über den zarten Schwarm gesprochen. Stilistisch ein bisschen simpel wirken diese Retro-Signalwörter. Authentisch? Vielleicht. Ikonisch allemal. Ahrens bedient sich einer Erzählstimme aus den 80ern, ohne die zeitspezifischen gesellschaftlichen Konflikte gegenständlich werden zu lassen. Anspielungen auf die RAF beispielsweise bleiben lediglich Markierungen für eine linksalternative Jugendlichkeit von damals. Das zeitgeschichtliche Setting für die Verliebtheit von Friedrich und Beate fällt hinter dieser zurück und lässt die Figuren paradoxerweise eher unpolitisch wirken. Die irgendwie angestaubte Jugend wird auch in der Besetzung der Erzählerstimme hörbar. Torben Kessler ließ die wenigen Jetztzeitszenen ohne dabei die Intonation markant von der Erzählstimme des erinnerten Jugendlichen selbst abzugrenzen. Kessler ist 10 Jahre jünger als der Protagonist Friedrich, den er als gealterten Zeitgenossen mit Smartphone spricht, und 30 Jahre älter als Friedrich auf dem Sprungturm. Da die Vorblenden selten und knapp sind, wirkt die gleichbleibende Stimme mitunter verwirrend. Die verschiedenen Figuren hingegen lässt Torben Kessler mit subtilen stimmlichen Unterschieden ihren jeweils eigenen Ausdruck finden. Der Großvater zum Beispiel hat eine reservierte Art, sich zu äußern, in lateinischen Redensarten und Lebensweisheiten, die er Friedrich mitgibt. Sie steht in scharfem Kontrast zum liebevollen Ton der Großmutter Nana.
Großer Tag heute. Wir saßen noch etwas früher als sonst beim Frühstück. Großvater sah von seiner Zeitung auf. Ich nickte. Viel Glück, sagte Nana und reichte mir mein Pausenbrot. Sie hatte mir auf die Papiertüte mit wenigen Tuschestrichen einen jubelnden Absolventen gezeichnet. Glück muss man denen wünschen, die nichts getan haben, knurrte Großvater. Viel Erfolg. Danke, sagte ich und sah nach unten, damit er nicht sah, dass ich lächeln musste. Typisch Großvater.
Alles Bedrückende an der Erzählung scheint im flirrenden Sommerlicht der Erinnerung zu verblassen. Die anfiktionalisierte Szenerie Nürnbergs, dieser Stadt, in der das nationalsozialistische Erbe auch in Arends Geschichte zur Kulisse wird. Seine Figuren ahnen es lediglich, zum Beispiel auf ihren Erkundungstouren in einem Steinbruch. Die rigide Strenge des Großvaters, über dessen Vergangenheit Friedrich nicht wirklich nachdenken mag. Jedenfalls nicht abseits der Liebesgeschichte zur Großmutter Nana. Dass dieses Konfliktpotenzial in der Beziehung zum Großvater nur angerissen wird, lässt den Eindruck eines Bühnenbilds entstehen. Wie Geräusche unter Wasser werden politische Anspielungen gedämpft. Wichtiger ist dann eben doch die zeitlose erste Liebe. Der große Sommer ist eine leichtfüßige Erzählung, in der die jugendlichen ProtagonistInnen dem Ernst des Lebens gerade so entkommen.
Ein Hörbuch, das den Sommer, der jetzt zu Ende geht, noch einmal heraufbeschwört. Paula Stiegler besprach das Hörbuch »Der große Sommer« von Ewald Ahrens in einer ungekürzten Lesung mit Torben Kessler. Es ist eine MP3-CD, 7 Stunden 35 Minuten Hörzeit, zum Preis von 21 Euro und erschienen ist dieses Hörbuch bei DRV, der Audioverlag. Wir kommen jetzt in H2 Kultur zum Hörbuch für Kinder und Jugendliche. Es geht um Sagen für Kinder, um die 12 Heldentaten des Herkules. Neu und kindgerecht erzählt wird diese Herkules-Sage von Anna Kindermann. Sie leitet im Kindermann Verlag seit 2015 die Bereiche Marketing und Foreign Rights und übernahm 2020 auch die Geschäftsführung des Verlags von ihrer Mutter Barbara. Die 12 Heldentaten des Herkules ist ihr Debüt als Autorin. Dorothee Meyer-Karwick, die griechische Mythologie hält unendlich viele Geschichten bereit. Rufen Sie uns doch die Geschichte von Herkules nochmal ins Gedächtnis zurück.
Gerne. Also Herkules ist der Sohn des Göttervaters Zeus und der sterblichen Königin Alkmene. Und schon als junger Mann ist er ein Held, der viele Abenteuer erlebt hat und berühmt ist. Er ist trotzdem nicht so ganz zufrieden, da er eben nur ein Halbgott ist und daher nicht auf den Olymp ziehen darf zu Vater Zeus. Und so wünscht sich Herkules nicht sehnlicher als die Unsterblichkeit zu erlangen, um eben auf dem Olymp einziehen zu können. Jetzt ist es so, eigentlich sollte Herkules König von Mykene werden, doch Göttin Hera, die eigentliche Gemahlin von Zeus, gönnt Herkules den Thron nicht und sorgt dafür, dass der sterbliche Eurystheus und nicht Herkules Herrscher über Mykene wird. Und dazu passend hören wir den ersten Ausschnitt. Es liest Gerhard Gabers.
Als Herkules Ansehen im Land durch seine ehrenhaften Heldentaten stieg, wuchs in König Eurystheus der Neid. Der zunehmende Ruhm des Halbgottes drohte, seine Herrschaft über Mykene zu gefährden. Also rief er Herkules zu sich, um ihm 12 gefährliche Arbeiten aufzutragen. Denn er hoffte, dass der Halbgott diese Abenteuer nicht überleben würde. Der Held weigerte sich zunächst, einem Sterblichen dienen zu müssen, und dazu noch Eurystheus, der ihn mit Heras Hilfe um seine Krone betrogen hatte, schien Herkules nicht würdig. Den Kopf voller Fragen suchte er Rat beim Orakel von Delphi. In diese heilige Stätte begaben sich all jene, die auf eine Weissagung hofften. Das Orakel erklärte ihm, dass er erst durch die Verrichtung der 12 Arbeiten die Unsterblichkeit erlangen würde.
Na, und so tritt Herkules einen 12-jährigen Dienst an und übernimmt eben 12 gefährliche Aufgaben.
Ja, über die sollten wir nochmal sprechen. Also ich kann mich noch erinnern an die Tötung der 9-köpfigen Hydra, der die Köpfe dann immer wieder nachwachsen. Oder auch zum Beispiel an das Ausmisten der Rinderstelle des Augias.
Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Diese Abenteuer sind auch sprichwörtlich geworden. Dazu kommen dann beispielsweise noch die Erlegung des nemäischen Löwen, das Einfangen einer Hirschkuh, eines Ebers und des kretischen Stiers, dann die Zähmung von menschenfressenden Rossen, dann muss er die Äpfel der Hesperiden pflücken und den Wachhund der Unterwelt Kerberos an die Oberwelt bringen.
Ja, jetzt wollen wir was hören. Die haben bestimmt Beispiele ausgewählt. Welche?
Ja, ich habe mich für den Kampf gegen die Schlange Hydra entschieden. Die soll Herkules töten, so befiehlt es eben Eurystheus. Die neunköpfige Hydra lebt aber in einem Sumpf, im Sumpf von Lerna. Und da dieser Sumpf nicht zu Fuß zu durchqueren ist, fragt Herkules seinen Freund Iolaus, einen geschickten Wagenlenker, ob er mitkäme. Der, als echter Freund, sagt zu.
Im Reich der Schlange angekommen, rief Herkules, »Halt an, Iolaus, ich sehe die Quelle, bei der sich die Höhle der Hydra befindet.« Sogleich sprang er vom Wagen und zwang die vielköpfige Schlange durch brennende Pfeile, ihr Versteck zu verlassen. Zischend schlängelte sie sich auf ihn zu, während ihre neun Hälse bedrohlich hin und her schwankten, wie Bäume im Sturm. Herkules ging ihr unerschrocken entgegen und versuchte, sich zu den Köpfen vorzukämpfen. Während die Hydra einen seiner Knöchel umschlang, ließ der Held seine Keule donnernd auf die mächtigen Köpfe niederschmettern. Aber er konnte die gigantische Schlange nicht überwältigen, denn tatsächlich, sobald ein Haupt zerschlagen war, wuchsen aus diesem auf der Stelle zwei neue hervor. Zu allem Übel kam der Hydra ein Riesenkrebs zu Hilfe, der den Helden mit seinen großen Scheren am Fuß festhielt. Herkules fluchte vor Schmerz und machte den Widersacher mit einem kräftigen Hieb unschädlich. »Zu Hilfe, Iolaus! Die Schlange will nicht weichen!« schrie er schließlich entsetzt. Sein Gefährte eilte sofort herbei. In weiser Voraussicht hatte Iolaus eine Fackel entzündet und setzte damit den nahegelegenen Waldrand in Brand. Als sich das Feuer ausbreitete, erfassten die lodernden Flammen die Häupter der Schlange und hinderten diese so daran, nachzuwachsen. Damit war das Schicksal der Hydra besiegelt. Der Held überwältigte die riesige Schlange und schlug ihr zuletzt auch den unsterblichen Kopf ab.
Tja, also mit List und seinem Freund schafft Herkules auch diese Prüfung, aber es kommen eben noch einige andere dazu. Interessant finde ich, dass Herkules zwar die böse Hydra tötet, aber viele Tiere, mit denen er kämpfen soll, doch am Leben lässt. Also insgesamt ist er doch ein recht friedlicher Held, der natürlich am Ende dann auch die Belohnung bekommt, Herrscher von Mykene wird und die Unsterblichkeit erlangt.
Dieses Hörbuch ist für Kinder ab 6 Jahren empfohlen. Ist das eine gute Altersangabe?
Also ich finde schon ein bisschen anspruchsvoll für Kinder ab 6. Die Götterwelt der Griechen ist ja erstens schon recht kompliziert und zweitens, ja, glaube ich nicht, dass die Kinder von heute noch so viel davon wissen. Und mitunter gebraucht Anna Kindermann doch noch altertümliche Begriffe, also beispielsweise Hindin für Hirschkuh. Und darüber bin ich ein bisschen gestolpert beim Hören. Alles in allem würde ich sagen, vielleicht eher ab 8 geeignet. Und es kommt natürlich immer darauf an, welchen Hintergrund die Kinder haben.
Aber genauso für Erwachsene geeignet. Ich finde, da lernt man doch auch immer noch eine ganze Menge mit.
Ja, genau. Das ist ein Hörbuch, was man sehr gut mit Kindern zusammenhören kann.
Jetzt haben wir noch gar nicht über den Sprecher Gerhard Garbers gesprochen, den wir hier gerade gehört haben. Wie hat er Ihnen gefallen?
Der liest vieles für den Verlag Hörcompany und er hat an sich auch eine angenehme, sonore Stimme, die ich im Prinzip sehr mag. Mitunter hätte ich mir hier aber ein bisschen mehr Variationsbreite in der Stimmlage gewünscht. Also hat alles sehr druckvoll gelesen und eine bessere Pausensetzung hätte dem Ganzen auch gut getan, um den Text einfach stärker zu gliedern. So fließt eins ins andere. Da muss man sich schon ziemlich konzentrieren, finde ich. Ich rate daher, nicht alles hintereinander weghören, sondern so eine Aufgabe nach der anderen, obwohl die Hörzeit dieses Hörbuchs ja schon recht kurz ist.
Ja, noch nicht mal eine Stunde. Ganz herzlichen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Sagen für Kinder, die 12 Heldentaten des Herkules, so heißt das Hörbuch von Anna Kindermann. Gerhard Garbers ist der Sprecher. Es ist eine CD, genau 49 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 13 Euro. Und empfohlen ist es für Kinder ab 6, vielleicht ein bisschen älter sollten sie sein, natürlich auch für Erwachsene geeignet. Erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Hörcompany. Das war die Hörbuchzeit. Heute mit Dorothee Meyer-Karweg, Paula Stiegler und Christiane Hillebrand. Wir sagen Tschüss und wünschen ein schönes Wochenende.